ARD. SWR Kultur. Forum.
Hallo, wir haben die folgende Sendung gestern Nachmittag aufgezeichnet, also bevor der rechte Aktivist Charlie Kirk bei einer öffentlichen Veranstaltung in Utah erschossen worden ist. Und wir bitten um Entschuldigung für die teilweise etwas schlechte Tonqualität. Hier nun das SWR Kultur Forum. Donald Trump und die Demokratie, werden die USA autokratisch regiert? Mein Name ist Klaus Heinrich. Der amerikanische Präsident Donald Trump nutzt in seiner zweiten Amtszeit das gesamte rechtspopulistische Arsenal, um die liberale Demokratie und Kultur des Landes zu schwächen. Er setzt die Nationalgarde in demokratisch regierten Städten ein, er versucht, die Nationalbank unter seine Kontrolle zu bringen und reformiert das Wahlrecht zu seinen Gunsten. Tech-Milliardäre, Medien, Universitäten und Kultureinrichtungen haben seinem Druck bereits nachgegeben. Lediglich einige Gerichte halten Trumps Zoll- und Migrationspolitik in Zaum. Wo bleibt der Widerstand der Demokraten? Wie beschädigt ist schon die amerikanische Demokratie? Darüber diskutiere ich in diesem SWR Kulturforum mit Professor Russell Berman. Er ist Germanist an der Stanford University in Kalifornien. Professor Dr. Christiane Lemke ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Hannover und zurzeit in North Carolina. Und Professor Dr. Britta Waldschmidt-Nelson ist Historikerin und arbeitet an der Universität Augsburg. Die zweite Amtszeit von Donald Trump als amerikanischer Präsident fühlt sich nach einem guten halben Jahr anders an. Was in der ersten Amtszeit noch reichlich improvisiert wirkte, scheint diesmal nach Plan abzulaufen. Der Austausch der Entscheidungseliten im Staatsapparat, die Herrschaft am Kongress vorbei mit fast 200 präsidentiellen Dekreten, die zahlreichen Attacken auf Personen und Institutionen, die sich dem MAGA-Mantra nicht beugen wollen. Frau Lemke, Sie lehren derzeit als Gastprofessorin an der University of North Carolina in Chapel Hill. Was ist Ihr Eindruck vom Zustand der amerikanischen Demokratie?
Ja, ich denke, man muss ein differenziertes Bild sehen. Es ist zum einen natürlich richtig, wie Sie beschrieben haben, ein Präsident, der Gesetze nicht achtet, der die Gewaltenteilung nicht achtet, der alle Mittel einsetzt, die er durch Exekutivanordnungen zur Verfügung hat, um die Institutionen zu verändern, sie sich gefügig zu machen. Aber die amerikanische Gesellschaft ist ja sehr differenziert und es gibt auch viele Bereiche in dieser Gesellschaft, die nach wie vor so funktionieren wie immer. Es gibt immer auch kleine Gruppen allerdings, die demonstrieren, die Widerstand leisten. Zum Beispiel bei den Deportationen in Los Angeles hat es größere Demonstrationen gegeben. Und hier an der Universität ist es eigentlich so wie letztes Jahr auch. Also ein offenes, sehr interessantes Klima. Studierende sind nach wie vor sehr interessiert an den Themen, die ich hier unterrichte. Das sind vor allen Dingen europäische Politik, internationale Politik. Also da sehe ich wenig Veränderung.
Wie fühlt es sich an der Universität selbst an? Spüren Sie etwas von dem Druck, den Trump ja auch auf Universitäten gemacht hat, auf Harvard, auf Columbia?
Ja, den spüre ich. Und zwar ist das zum einen deutlich bei der Finanzierung. Es sind ja Bundesmittel gekürzt, also von zum Beispiel ein Programm, das heißt Title VI. Da werden Stipendien für Studierende zur Verfügung gestellt, aber auch Stellen finanziert der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die Gelder stehen noch aus, die haben wir nicht. Und wenn es hart kommt, werden diese Gelder ganz entfallen. Und die Frage ist, ob unsere Universität sie dann übernimmt. Allerdings hat die Universität auch schon Kürzungen angekündigt. Also das wäre dann ein gravierender Einschnitt finanzieller Art. Aber auch inhaltlich begegne ich Kollegen, die sagen, ich habe meinen Kurstitel verändert, ich benutze das Wort Diversity nicht mehr, auch wenn man Climate Change im Titel eines Antrags aufnimmt, ist das auch strategisch unklug. Also inhaltlich gibt es auch sozusagen eine Begrenzung. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen muss, die Wissenschaftsfreiheit generell ist eingeschränkt. Das ist sehr selektiv.
Herr Berman, Sie lehren an der Stanford University Germanistik. Donald Trump hat ja mehrere Universitäten finanziell unter Druck gesetzt. Haben Sie das in Stanford auch schon zu spüren bekommen? Und gibt es dort auch eine Verhaltensveränderung der Studenten und der Professoren?
Ja, Herr Heinrich, Sie malen da jetzt ein düsteres Bild der Demokratie in den USA. Ich möchte widersprechen, es ist gar nicht so schlimm, wie Sie es beschreiben, aber ich denke, Sie haben mich auch deshalb eingeladen. Das eigene Problem in den Universitäten heute ist, wie Frau Lemke angedeutet hat, ist die Frage der Finanzierung. Und das Schwergewicht bei dem Finanzierungsproblem der Universitäten liegt in der neuen Steuergesetzgebung. Bei den Steuern ist immer das große Geld. Die Privatuniversitäten und manche öffentliche Universitäten auch leben von eigenen Stiftungen, private Kapitalanlagen. Und die Auszahlung der Kapitalanlagen sind wichtig für den jeweiligen Haushalt der Universitäten. Bisher galt eine flache Besteuerung der Kapitalauszahlungen auf 1,4%. Nun hat die neue Gesetzgebung, Trump und Kongress, eine gestaffelte Besteuerung eingeführt. Die ärmeren Universitäten betrifft das kaum. Die reicheren Universitäten zahlen jetzt 8% auf die Auszahlungen des Kapitals. Das gilt für Harvard, das gilt für Stanford und so weiter. Und das führt zu Haushaltsproblemen. Interessant dabei ist, dass diese Wende zu einer gestaffelten Besteuerung eigentlich, genau betrachtet, eine linke Position ist. Zum Teil verfolgt Donald Trump eine inhaltliche linke Politik, irgendwie konservativ kaschiert. Die gestaffelte Besteuerung ist letzten Endes eine Reichensteuer. Reichensteuer fordert die Linke. Die reichen Universitäten zahlen jetzt mehr, die ärmeren Universitäten weniger.
Okay.
Man kann das gut oder schlecht finden, aber das ist eine klassisch progressive Politik.
Jetzt bin ich mal gespannt, was Frau Waldschmidt-Nelson dazu sagt. Sie sitzen ja in Deutschland und schauen sich das aus gesunder Entfernung an. Sie sind Expertin für den europäisch-amerikanischen Kulturraum. Ja, was denken Sie, was beobachten Sie, wenn Sie lesen, dass Timothy Snyder oder Jason Stanley Amerika verlassen wollen Richtung Kanada, weil ihnen das Klima an der Universität nicht so richtig gefällt? Und wenn Sie dann aber auch wieder hören, was Herr Berman gerade gesagt hat.
Ja, dazu würde ich sehr gerne Stellung nehmen. Ich war ja auch vorletztes Jahr noch in meinem Sabbatical ein halbes Jahr an der Harvard University mit einem Fellowship und habe da eben auch gerade die ersten Proteste noch auch wegen des Gaza-Krieges mitbekommen. Aber ich würde zum einen widersprechen, dass es sich hier nur um finanzielle Dinge und nicht um Inhalte handelt. Denn die Positionen der Trump-Regierung sind ja ganz klar schon darauf ausgerichtet, dass man inhaltlich Druck ausüben möchte. Und ich kann nur mal ein Beispiel geben, dass sozusagen im vorauseilenden Gehorsam viele Professoren, das hat ja auch gerade Frau Lemke schon erwähnt, die Inhalte ihrer Kurse oder zumindest die Überschriften verändern, dass also das Ansprechen von zum Beispiel Rassismus, von Gender Discrimination, von Diskriminierung von anderen Minderheitengruppen, dass das nicht mehr geduldet wird. Und wir hatten jetzt gerade an der Augsburg-Uni eine Kollegin da mit einem Austauschprogramm der OAH. Und die hat mir erzählt, die unterrichtet an der Florida State University, dass es dort so ist, dass jetzt alle Professorinnen und Professoren, auch die, die Tenure haben, ihre Kurs-Syllabi, also den Kursplan inklusive der Literatur und der Arbeitsaufgaben einer Kommission vorlegen müssen der Uni. Und das muss erst genehmigt werden. Ja, und da machen viele schon im vorauseilenden Gehorsam dann Kürzungen in den Bereichen eben Diversity und anderes, weil sie Angst haben, dass sie sonst Ärger kriegen. Also es geht nicht nur um Finanzielles. Aber wo wir von finanziellen Dingen sprechen, auch hier würde ich doch, Herr Berman, widersprechen, dass das hier eine linke Politik von Donald Trump ist, sondern er hat sich ja vor allem die Universitäten vorgenommen und finanziell abgestraft, die halt kritische Positionen seiner Regierungspolitik gegenüber vertreten. Und insbesondere natürlich an der Harvard University war es ja so, dass er nicht nur irgendwelche Steuern erhöht hat, sondern er hat sich ja geweigert, 2,2 Milliarden Dollar, die vorher Harvard für Forschungsprogramme zugesagt worden waren, auszuzahlen. Und inzwischen hat ja jetzt auch gerade vor ein paar Tagen am 4. September ein Bundesgericht das für illegal erklärt, und zwar sowohl aus verfassungsrechtlichen als auch aus verwaltungsrechtlichen und antidiskriminierungsrechtlichen Gründen. Also ich glaube, dass die Eingriffe hier, die Donald Trump zum Thema University vorgenommen hat, definitiv gegen die akademische Freiheit verstoßen.
Was ist die Agenda von Donald Trump an den Universitäten, Herr Berman? Meinen Sie, dieser rein fiskalische Ansatz erklärt genügend, was er dort vorhat?
Da liegt wirklich das große Geld. Die anderen Gelder, die er versucht hatte zu stoppen, damit ist er von den Gerichten blockiert worden. Aber die Steuergesetzgebung bleibt. Und das betrifft alle Universitäten, allerdings unterschiedlich. Reichere Universitäten viel mehr als ärmere Universitäten. Aber natürlich hat er auch eine Kulturpolitik, die er an den Universitäten durchsetzen will, genau wie Biden und Obama eine Kulturpolitik an den Universitäten durchsetzen wollte. Er macht es auf eine schroffe Art, mit einer ganz anderen Rhetorik, die bekannt ist. Man kann diese Rhetorik begrüßen oder nicht. Ja, ich nicht. Aber dass der Präsident versucht, die Universitäten zu beeinflussen, ist nichts Neues.
Okay, das zieht sich ja auch weiter auf andere kulturelle Institutionen, auf Museen beispielsweise oder das Kennedy Center, eine wichtige Kultureinrichtung, die Trump schon so ein bisschen auf Linie gebracht haben. Frau Lemke, können Sie ein Muster erkennen in dem, was er im kulturellen Feld, wir haben jetzt über Universitäten gesprochen, reden gerade noch über Museen, man kann auch noch über Medien reden. Können Sie da ein Muster erkennen, was Trump dort betreibt?
Ja, ich denke schon, es geht um inhaltliche Themen und inhaltliche Positionen. Und er hat das ja auch ganz klar erklärt, und nicht nur Donald Trump, sondern auch Mitarbeiter, Ministerien. Es geht ganz klar gegen die Richtung, die man als linke Woke-Politik gebrandmarkt hat, sage ich sogar. Denn die Eingriffe sind inhaltlicher Art. Man will zum Beispiel bei den Museen zurückschneiden, wenn Ausstellungen die Frage des Rassismus oder der Sklaverei thematisieren. Da gibt es ja in der Mall in Washington the African American Museum of Art. Das ist ein sehr interessantes Museum, hat Obama damals eingerichtet. Und es gibt andere Museen, die Rassismus thematisieren, aber auch zum Beispiel das Thema Transgender, das ist den Republikanern ein Dorn im Auge. Und ich würde sogar sagen, dass diese inhaltlichen Eingriffe in das, was Museen ausstellen können und sollen und in Konzepte einzugreifen, das entspricht eigentlich einer Kulturrevolution, einer konservativen Kulturrevolution. Und man soll das auch nicht verharmlosen.
Frau Weltschmidt-Nelson, im nächsten Jahr feiern die USA 250. Geburtstag der Gründung. Glauben Sie, dass hier gerade an einem neuen Geschichtsbild gebastelt wird? Und wenn ja, wie sieht das aus?
Ja, definitiv. Es ist ja auch so, dass damals während seiner ersten Amtszeit Donald Trumps Regierung irgendwie relativ da reingestolpert ist. Diesmal waren sie ganz präzise vorbereitet und verfolgen eben das Konzept einer Gruppe mit dem Namen Project 2025. Und die haben ja damals ein fast 900 Seiten langes Pamphlet veröffentlicht, das heißt Mandate for Leadership, the Conservative Promise, wo all diese Dinge eben auch die Einrichtung eines neuen Geschichtsbildes, was eben nur die positiven Seiten des US-Werdegangs und vor allem des Erfolgs der weißen Männer während dieser geschichtlichen Verwirklichung in den Vordergrund hebt und die problematischen Aspekte, zum einen eben natürlich Sklaverei und antischwarzer Rassismus, zum anderen aber zum Beispiel auch die ganze sehr natürlich problematische Geschichte der Verfolgung und größtenteiligen Auslöschung der indigenen Bevölkerung Amerikas, das möchte man alles gerne unter den Teppich kehren. Und was wirklich neu ist, im Gegensatz zu bisherigen Präsidenten, ist, dass die gegenwärtige Regierung halt auch auf Institutionen übergreift, wie zum Beispiel die Smithsonian Institution, die ja eine private Einrichtung ist, nicht eine Regierungseinrichtung, und diese versucht dazu zu zwingen, ihre Darstellungen von der amerikanischen Geschichte, Kultur und anderes entsprechend den Paradigmen dieses Project 2025 zu verändern. Also das hat durchaus System.
Ja, Herr Böhmen, wie sehen Sie das? Gibt es verschiedene Geschichtsbilder in Amerika, je nachdem, zu welcher Gruppe man gehört oder wie man politisch ausgerichtet ist? Also gibt es keine gemeinsame amerikanische Erzählung, was ja wichtig wird, wenn im nächsten Jahr der 250. Geburtstag gefeiert wird.
Ja, Herr Heinrich, das Fach Geschichte beinhaltet eine Konkurrenz von Meinungen. Ich denke, die Diskutantinnen werden mir zustimmen in diesem Fall. Es sollte kein einheitliches Geschichtsbild geben. In der DDR hat es ein einheitliches Geschichtsbild gegeben und das gibt es nicht in den Fremdstaaten jetzt und auch nicht unter Biden und Obama, und das ist auch gut so. Es gibt eine Konkurrenz von Meinungen. Aber was die Administration verfolgt, ist ja meinetwegen eine Tendenzwende nach rechts. genau wie es vorher eine Tendenzwende nach links gegeben hat, vielleicht sehen wir jetzt den Pendelschlag zurück von der Epoche der Cancel Culture in irgendwie in eine Mitte. Nun, ich glaube, zwar Frau Lemke, die ja das Museum der afroamerikanischen Geschichte an der Washington Mall erwähnt hat, wirklich in der Tat ein tolles Gebäude und im oberen Geschoss eine sehr schöne, sehr wichtige Ausstellung zur Geschichte der afroamerikanischen Kunst. Aber in den eigentlichen Geschossen, in der eigentlichen Ausstellung gibt es eine Geschichte der Sklaverei. Und das ist auch wichtig. Aber die Deutung der Sklaverei dort in dem Museum, als ich es besucht habe vor 2 Jahren, vielleicht hat es sich geändert, war reinster Antikapitalismus. Sklaverei sei der Ursprung des Kapitalismus, ohne Sklaverei kein Kapitalismus. Also auf diese Art hätte diese Ausstellung auch in der ehemaligen Hauptstadt der DDR stattfinden können.
Starke Worte. Es gibt ja nicht nur dieses Museum für die Afroamerikaner, es gibt ja auch das Museum für die Indigenen. Welches Geschichtsbild haben denn, wenn es jetzt ein neues Trumpsches Geschichtsbild geht, diese Menschen
noch zu erwarten? Also ich finde es ganz wichtig, dass wir berücksichtigen, dass die Betroffenen selber zu Wort kommen. Also dass wir sowohl, was die Afroamerikaner angeht, sie selber zu Worte kommen und ihre Erfahrung, ihre Perspektive auf die Gesellschaft, auf die Geschichte darstellen können. Und da mag man nicht mit übereinstimmen, aber es ist ihre Erfahrung. Und das Gleiche gilt für die indigenen Bevölkerungsgruppen. Das wird ja in Amerika großteils über Jahrzehnte, Jahrhunderte verleugnet, dass diese indigenen Menschen, die man vorgefunden hat bei der Eroberung Nordamerikas, dass die dort schon lange gelebt haben und leidvolle Erfahrungen gemacht haben. Und dass man ihnen Raum gibt, einen Ort gibt, wo sie auch ihre Erinnerung und auch ihre Geschichte aufarbeiten können. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Und insofern, das kann man auch nicht in Frage stellen und sagen, ihr müsst das aber ganz anders sehen.
Es ist ja so, dass beide Museen, also sowohl das African American, das National Museum of African American History and Culture, als auch das National American Indian Museum, werden von den jeweiligen Gruppen, also zum einen von Afroamerikaner und das andere von Indigenen, kuratiert. Und das sind große Gremien, die eine Mischung haben zwischen Scholars, Akademikern, gewählten Vertretern der jeweiligen Communities, die über die Kuratierung der einzelnen Ausstellungen seit vielen Jahrzehnten entschieden haben. Und da sollte sich die Regierung raushalten und insbesondere eine Regierung, die zu 90% aus weißen Männern besteht.
Donald Trump und die Demokratie, werden die USA autokratisch regiert? Fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Wir haben uns jetzt über die kulturellen Veränderungen der USA seit dem Antritt des zweiten Amtszeit von Donald Trump unterhalten. Wir haben ein bisschen auf die Medien geguckt, auf die Universitäten, was natürlich richtig sichtbar ist, und zwar für alle und nicht nur an den Universitäten oder im Kulturraum, ist die Präsenz der Nationalgarde in einigen Städten der USA. Donald Trump hat sie zum Beispiel nach Washington in die Hauptstadt geschickt und er droht damit auch in Chicago die Nationalgarde hinzustellen. Die ist zwar unbewaffnet, aber sichtbar und präsent und soll angeblich die Kriminalität in diesen Städten zurückweisen. Aber wie wirkt das auf diese Leute selber, Herr Börmann, als Sie die Bilder gesehen haben, als die Nationalgarde in Washington aktiv wurde? Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Jetzt sage ich nur um 2 Städte, um Washington und um Los Angeles. Washington ist insofern ein Sonderfall, als es eigentlich direkt ein Bundesgebiet ist. Washington untersteht der Bundesregierung auf direkte Art. Das ist inzwischen von Gerichten entschieden worden, dass die Garde nicht zur Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt werden kann, aber doch um Regierungsgebäude zu schützen. Die Bürgermeisterin von Washington hat eigentlich unterwegs die Präsenz der Garde begrüßt. Los Angeles ist ein ganz anderer Fall und das ist der eigentlich interessante Fall, denn dort hat es begonnen. Es ging eigentlich zunächst um eine Abschiebungsaktion, nicht der Garde, sondern der Immigration and Customs Enforcement, ICE, ICE. Und dagegen wurde eine große Demonstration organisiert, zum Teil gewalttätig. Und die Los Angeles Polizei hat es geweigert, zunächst einmal die ICE-Leute zu schützen. Sie kamen nur verzögert und verspätet hin. Und daraufhin hat Trump reagiert, indem er die Garde eingesetzt hat. Nun, das ist nicht das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass die Garde in Städte eingesetzt worden ist. Mit der Nationalgarde ist die Aufhebung, ist das Ende der Rassentrennung in den Schulen durchgesetzt worden von Eisenhower vor Jahren. Die Garde ist auch benutzt worden während der Aufruhr in den 60er Jahren und immer wieder bei Naturkatastrophen. Auf jeden Fall bisher nur Washington und Los Angeles.
Also ein Punkt ist natürlich wichtig, dass die Nationalgarde in Los Angeles eingesetzt wird. Da würde ich Herrn Böhrmann recht geben. Das ist ein interessanter Fall. Es ist eigentlich nach dem Gesetz so, dass der Gouverneur die Nationalgarde bzw. den Präsidenten um Hilfe bitten muss. Und dann erst wird sie eingesetzt. Und in den Fällen, die Sie gerade erwähnt haben, Herr Böhrmann, war das ja auch der Fall. Und in dieser Situation jetzt, 2025, hat Trump eigenmächtig entschieden, die Nationalgarde zu entsenden. Und der Gouverneur wehrt sich ja dagegen. Gavin Newsom hat auch geklagt und hat auch Recht bekommen, dass in diesem konkreten Fall eben der Einsatz nicht rechtmäßig war. Also das ist so der Konflikt. Die Gouverneure von Illinois zum Beispiel, der Gouverneur wehrt sich jetzt schon gegen einen möglichen Einsatz in Chicago. Nicht? Und da sieht man eben auch eine Lücke im Rechtsverständnis von Donald Trump.
Ja, dem würde ich auch zustimmen. Zumal auch, ich finde, die Situation, insbesondere jetzt sowohl in Washington D.C., wo die Kriminalitätsrate eigentlich sogar seit 20 Jahren immer weniger geworden ist. Also ganz im Gegensatz zu der Rhetorik der Regierung, die Washington ja so als Rattenloch bezeichnet hat, wo es überhaupt alles nur noch drunter und drüber geht und mit gleicher Rhetorik jetzt auch gegen Chicago losschießt. Wenn ich mich recht erinnere, hat Donald Trump vor ein paar Tagen noch gesagt, der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, würde schon herausfinden jetzt, warum er das Department of Defense jetzt Department of War genannt hat. Und daraufhin hat der gesagt, aha, Donald Trump will also jetzt der Stadt Chicago den Krieg erklären. Ich meine, man kann sagen, das sind nur rhetorische Geplänkel, aber ich würde Frau Lemke zustimmen, dass sich hier wirklich Brüche zwischen dem Rechtsverständnis von Präsident Trump und dem, was eigentlich in der Verfassung vorgesehen ist, aufzeigen.
Wie wirkt das sich denn auf die Stadtbevölkerung aus? Also wenn man die Nationalgarde vor der Haustür hat, ist das etwas, was die Amerikaner normal finden oder ist das etwas, was geradezu einschüchternd wirken kann?
Also es wirkt sehr unterschiedlich auf unterschiedliche Leute. Die Nationalgarde wird ja auch vor allen Dingen in Washington im Bereich der Mall eingesetzt, also nicht in den Wohngebieten. Und in der Mall gibt es Leute, die sagen, ja, wir fühlen uns sicher. Aber ganz generell, glaube ich, ist die Bevölkerung in Washington von dem, was ich gehört habe, nicht damit einverstanden.
Wenn man in einer Demokratie dauerhaft regieren will, dann muss man die Medien unter Kontrolle bringen, den Staatsapparat und die Justiz. Man versucht, ein günstiges Wahlgesetz zu machen. All diese Dinge versucht Donald Trump jetzt. Aber bei den Gerichten scheint er doch noch eine Bastion zu haben, die ihm offen widerspricht. Er hat einige Urteile bekommen, die etwa seine Zollpolitik wieder zurücktreiben oder auch seine Abschiebungspolitik von Migranten korrigiert. Herr Böhrmann, wie schätzen Sie Donald Trump ein? Er ist ja gerne jemand, der häufig in Prozessen ist, der auch aggressiv vor Gericht auftritt. Aber er hat doch bisher eigentlich immer Urteile, zumindest in seiner ersten Amtszeit, respektiert. Wird er das weitermachen nach Ihrer Beobachtung?
Donald Trump ist in der Tat im rechtlichen Raum aggressiver bisher. Wie Sie sagten, respektiert er die Gerichtsurteile. Bisher in dieser Amtszeit hat er gemischte Urteile bekommen. Zum Beispiel in dieser Frage der Garde wird das Einsetzen der Garde für Kriminalitätsbekämpfung verboten. Ja, das ist Polizeisache der jeweiligen Staat. Aber zum Schutz föderalen Eigentums ist es zugelassen. Trump lebt eine gewisse und ich denke wichtige Verständnis von der Gewaltenteilung aus. Es geht nicht darum, im vorauseilenden Gehorsam sich klein zu machen, sondern er versucht, alles zu machen, um sein Programm durchzusetzen. Und wenn er vom Gericht blockiert wird, dann ist es das Ende. Er braucht auch den Kongress, um Gelder für seine Programme zu haben. Das ist eben das systemimmanente Konkurrenz in der Gewaltenteilung.
Ja, Frau Löppke, Sie haben sich ja mit dem Herrschaftssystem von Donald Trump auseinandergesetzt. Er hat ja jetzt im Supreme Court eine 6-3 Mehrheit, also eine konservative Mehrheit. Dafür hat er ja selbst gesorgt in seiner ersten Amtszeit. Den Kongress, den lässt er eigentlich links liegen und regiert mit Dekreten, obwohl er dort noch eine kleine republikanische Mehrheit hat, aber immer eine Mehrheit hat, die ihm auch im Großen und Ganzen ergeben ist. Wie würden Sie das Regierungsprinzip von Donald Trump jetzt beschreiben? Also da gibt es ja, also wenn man dann die großen Theoretiker nimmt, die reden dann wieder von Absolutismus, möchte gern König, Diktator und so weiter, Autokrat. Und das sind ja auch Begriffe, mit denen Donald Trump selber ein bisschen kokettiert, aber die natürlich, sagen wir mal, politikwissenschaftlich schon gar nicht sauber sind. Wie wäre denn da Ihr Wording?
Also ich würde diese Begriffe, die hier teilweise auch benutzt werden, es sei eine faschistische Herrschaft oder eine Diktatur oder eine reine Autokratie, nicht unterschreiben. Eine Autokratie bedeutet ja, dass man alle Institutionen unter Kontrolle hat. Das hat Donald Trump nicht. Aber es ist ein Weg dorthin. Er sieht seine Rolle ja als sehr dominant. Er akzeptiert die Gewaltenteilung nicht. Er hätte sonst bei der Zollfrage auch den Kongress befragen müssen. Das hat er ignoriert und das ist ja auch von den Gerichten jetzt kritisiert worden. Der Supreme Court ist auf seiner Seite durch diese Mehrheit 6-3. Aber es gibt eben noch Institutionen und dazu gehören auch die Medien. National Public Radio gibt es immer noch, lebt durch Spenden. Wenn die Bundesmittel gestrichen werden, dann gibt es viele Leute, die sagen, es ist trotzdem wichtig, eine unabhängige öffentliche Meinung zu hören, die eben öffentliche Meinung ist. Also von daher gibt es viele Institutionen, die, ich sag mal so, widerständig bleiben. Die Gefahr einer autokratischen Herrschaft, meinetwegen nach den Zwischenwahlen im nächsten Jahr oder falls Donald Trump nochmal wieder kandidiert, 2028, ist überhaupt nicht auszuschließen. Aber ich sehe das im Moment nicht als einen passenden Begriff. Was ich sehr interessant finde, ist, dass das System im Moment sehr stark auf die Person von Donald Trump zugeschnitten ist. Also es ist eine charismatische Herrschaft, wie Weber das beschreibt. Seine Anhänger glauben an ihn, egal was er macht, auch wenn sich für sie selber zum Beispiel die Kosten erhöhen. Und ich sehe keine andere Person in der Republikanischen Partei, die ähnlich charismatisch wie Trump diesen Gedanken seiner Herrschaftsform vorantreiben würde. Also charismatische Herrschaft, ja. Aber es ist eben eine sehr differenzierte Herrschaftssituation mit Institutionen, mit langer Geschichte und auch einer gewissen Widerständigkeit.
Robert Schmidt-Nelson, wenn er schon ein charismatischer Herrscher ist, dann spricht das nicht unbedingt dafür, dass er im engeren Sinne ein ideologischer Herrscher ist. Hat er denn trotzdem aus Ihrer Sicht so etwas wie ein ideologisches Programm oder ist das alles etwas, was von seiner Persönlichkeit abhängig ist? Narzisst hat man ihn ja genannt oder jemanden, der immer Unterordnung erwartet und bei der republikanischen Kongressfraktion hat man ja ähnliche Dinge auch schon gehört, dass sie im Grunde genommen spuren, wie Trump es gerne hätte. Hat er das schon erreicht und ist das sein eigentliches politisches, persönliches Ziel?
Ich denke, er hat mehrere Ziele. Das eine Ziel ist sicherlich das, was jetzt auch schon angeführt wurde, eben die Position seiner Präsidentschaft wirklich sehr stark zu festigen. Man hat ja damals, als Richard Nixon Präsident war, von der Imperial Presidency gesprochen, aber Donald Trump trägt das jetzt zu einem ganz anderen Level. Und vielleicht, wenn ich noch mal ganz kurz zurückkommen darf auf die Frage des Widerstands der Gerichte. Das hat ja insofern noch einen Haken, da wenn die Bundesgerichte ihm einen Stopp setzen, es in vielen Fällen ja trotzdem weitergehen kann und seine Regierung dann immer Berufung einlegt, sodass viele Fälle vielleicht hochgehen können bis zum Supreme Court. Und er hat ja einige Dinge getan, die bisher wirklich unprecedented sind. Also das hat noch kein Präsident vor ihm getan. Zum Beispiel eben eine der Gouverneurin Lisa Cook von der Federal Reserve Bank, also von der Nationalbank, die praktisch rauszuschmeißen, weil ihre politische Haltung ihm nicht gefällt. Also das Ziel von Donald Trump ist sicherlich, seine Machtposition zu stärken. Und dass Unterordnung ihm wichtig ist, sieht man ja auch daran, dass er bei der Auswahl seiner Kabinettsmitglieder nicht auf irgendwelche Kompetenzen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich geachtet hat, sondern dass es ihm immer nur primär um Loyalität der Leute ging, nicht um irgendwelche politische Erfahrung. Und der letzte wichtige Punkt, den man nicht vergessen darf, ist, dass es ihm auch darum geht, für sich selbst und seine Freunde finanzielle Vorteile sich zu verschaffen. Und auch dieses ist ein Thema, soweit ich gelesen habe, man kann mich da gerne korrigieren, hat bisher noch kein anderer Präsident oder keine andere Präsidentschaftsfamilie derartig finanziell von der Amtszeit profitiert, wie das die Trump-Familie getan hat. Und in manchen Fällen sieht man dann ja auch solche Dinge, wo sich dann die politische Agenda mit den finanziellen Interessen koppeln. Zum Beispiel, wenn es um das Ende der Late-Night-Show mit Stephen Colbert geht. Ja, da war es ja so, Donald Trump hat ja damals Paramount Pictures verklagt, 2015, weil sie ihm aus seiner Sicht nicht genug Anteile gegeben hatte für seine Show The Apprentice. Es kam da zu einem großen Rechtsstreit. Und dann war es so, dass die jetzt sich vereinigen wollten mit Skydance, also Paramount und Skydance, zwei große Medienunternehmen, milliardenschwer, wollten sich fusionieren und brauchten dafür aber die Erlaubnis der FCC, der Federal Communication Commission, die natürlich auch wieder von Trump kontrolliert wird. Und dann kam es auf einmal zu einem Vergleich über 16 Millionen Dollar, die Paramount dann auf einmal bereit war, 2017 an Donald Trump zu zahlen. Stephen Colbert in seiner Late-Night-Show hat das als Big Fat Bribe, also als Bestechung, bezeichnet. Und wenige Tage später hat dann CBS, was auch zum Paramount-Konzern gehört, verkündet, dass die Late-Night-Show beendet werden würde und zu Donald Trumps öffentlich geäußerter großer Freude Stephen Colbert gefeuert werden würde. Also hier zeigt sich eine Verschmelzung von Kontrolle über Medien, das Ausschalten von Kritikern und finanziellen Interessen, die man schon auch als besorgniserregend bezeichnen kann, wenn auch, und da gebe ich Frau Lemke völlig recht, es unrichtig ist, die Trump-Regierung als faschistisch zu bezeichnen oder jetzt immer mit Vergleichen zu den 30er Jahren aufzuwarten. Das ist sicherlich übertrieben.
Herr Börmann, gehen Sie mit der charismatischen Herrschaft, die Frau Lemke eben skizziert hat, mit? Und vor allen Dingen, was denken die Amerikaner, insbesondere diejenigen, die Donald Trump gewählt haben, nach einem halben Jahr in seiner zweiten Amtszeit über Donald Trump und seine Regierung? Ist er populär?
Ich denke, er bleibt populär. Es ist unklar, was passieren wird in den Zwischenwahlen, die bald kommen. Ich weiß nicht, ob er derartig charismatisch ist. Vielleicht gibt es Anhänger dieser Art, aber es ist ihm gelungen, eine neue republikanische Politik zu schmieden, die erstens mehr in die Minderheitsgruppen einreicht als vorhin. Die galten vormals als durchwegs demokratisch und er reduziert den Vorsprung der Demokraten bei den Minderheiten. Es gelingt ihm, Wähler auch ärmeren Schichten an die Republikaner zu ziehen. Manche benutzen die Formel, die Republikaner werden zur neuen Arbeitnehmerpartei werden. Das denke ich ein bisschen übertrieben, aber ich denke, das ist auch ein Ziel. Und das ist sein Populismus. Und das ist, was ich gemeint habe, indem er auch mit linken Inhalten hantiert. Und das sieht man vor allem zurzeit etwa in der Politik um die Nationalbank. Und die Lisa Cook-Frage ist nur eine Fußnote dazu. Worauf zielt Donald Trump jetzt bei seinem Druck auf die Nationalbank? Was er will, sind niedere Zinsen. Und niedere Zinsen zu wollen, ist die klassisch arbeitnehmerfreundliche Geldpolitik. Niedere Zinsen heißt mehr Arbeitsplätze. Die Alternative höhere Zinsen ist die klassisch konservative Politik. Das ist gut für die Banken und ist gut für die Sparer. Arbeitnehmer haben keine Ersparnisse, sie wollen niedere Zinsen und das will auch Donald Trump. Das ist das Paradox in der jetzigen Politik in den USA. Wir haben den republikanischen Präsidenten, der inhaltlich linke Schritte unternimmt. Ob man sie gut findet oder nicht, zweite Frage, bei der Nationalbank überlasse ich das den Ökonomen. Aber was er will, ist gut für Arbeitnehmer.
Also ich würde bei der Zentralbank auch den Aspekt hervorheben wollen, dass dadurch die Staatsschulden verringert werden würden, wenn die Zinsen gesenkt werden. Nicht? Und die USA haben im Moment eine sehr hohe Staatsverschuldung. Das ist ein Problem langfristig. Das möchte er gerne ändern. Das zweite Problem, was Donald Trump hat, ist, dass durch seine Zollpolitik gegenüber Lateinamerika, Asien, Europa, viele Produkte teurer geworden sind. Und genau die von Herrn Böhrmann angeführte arbeitende Bevölkerung, das merkt, wenn sie zu Walmart einkaufen geht. Nicht, da werden viele Produkte verkauft, die in Asien hergestellt wurden. Und wenn da China oder auch Vietnam mit hohen Zöllen belegt werden, die Leute klagen über höhere Preise. Und ein weiteres Problem, was ich sehe, ist, dass die Approval Rate, also die Zustimmungsrate zu Donald Trump, gesunken ist. Und er da ein Problem hat mit seinem Image. Er ist nach wie vor sehr populär im Bereich bei den Republikanern in der Immigrationspolitik, also die Einwanderung zu stoppen. Aber in den anderen Bereichen, Wirtschaft, auch die Zollpolitik, Inflation, da ist nach empirischen Umfragen, Auswertung von Daten eben Trumps Zustimmungsrate stark gesunken.
Frau Waldschmidt-Nelson, ist ja auffällig, dass die Demokraten und überhaupt, sagen wir mal, der linke Teil der amerikanischen Gesellschaft mit Protesten sich doch noch sehr zurückhält. Woher kommt das? Ist das Agonie?
Ja, ich finde das auch sehr schwierig. Also auf der einen Seite gibt es ja viele bundesweite Proteste. Es wurde ja vorhin schon gesagt, zu konkreten Anlässen eben bei Einsätzen, wo Leute abgeschoben werden wollen. Es gab ja auch im April diese große Demo Hands Off, wo alleine in Washington DC über 100.000 Teilnehmer da waren. Oder dann gab es ja im Juni diese No Kings Proteste mit über 5 Millionen Teilnehmern in allen Bundesstaaten. Aber was, das ist sehr dezentralisiert. Und was die Demokratische Partei trotz diverser Einzelmaßnahmen bisher eben nicht geschafft hat, ist irgendwie ganz konkret politische Maßnahmen irgendwie durchzusetzen oder eben diese öffentlichen Proteste so zu kanalisieren, dass es eine gesetzgeberische Reaktion irgendwie gegeben hätte. Also insofern bleibt dieser Widerstand sehr fragil bisher. Und man kann nur hoffen, dass sich das noch ändert bis zu den Midterm-Elections.
Jetzt haben wir mit dem Herrn Newsom aus Kalifornien jemanden, der so ein bisschen als die Nummer eins bei den Demokraten hervorwagt, sich offen mit Donald Trump, auch mit seinen eigenen Mitteln anlegt, Herr Böhrmann. Glauben Sie, dass Newsom eine echte Herausforderung für Trump werden kann in den nächsten Jahren?
Ich halte nicht sehr viel von ihm. Er hat zu viele Probleme in Kalifornien gemacht. Aber in Hinsicht der Frage der Gefahr der Demokratie, das kann man vor allem finden bei der Umgang der Demokratischen Partei mit ihren Vorwahlen, mit den Primaries. 2016, 2020, 2024 hat die Demokratische Partei immer wieder die Primary-Wahlen von oben kontrolliert. Und das hat die demokratische Glaubwürdigkeit unterwandert. Ich befürchte, die Demokratische Partei in den Vereinigten Staaten geht so ungefähr den gleichen Weg wie die SPD in Deutschland. Sie schafft sich ab, wie viele anderen Parteien der Mitte-Links in Europa.
Ja, aber normalerweise ist das amerikanische System ja zwei Parteien, die im Großen und Ganzen gleich stark sind und sich abwechseln. Da müssten doch neue Parteien entstehen im amerikanischen System. Gibt es das denn her? Dort hat man ja das Mehrheitswahlrecht. Ist ja schwierig.
Ich sehe keine dritte Partei jetzt, aber man geht zurück auf die Primärwahlen von 2016. Da gab es eine populistische Protest in den zwei Parteien, Trump und Sanders. Die demokratische Führung ist ihr gelungen, Sanders zu unterdrücken auf nicht ganz richtige Art. Und deshalb hat sie verloren. Und ich denke, sie wird das wieder machen.
Mhm. Frau Lemke?
Ja, also das Problem ist wirklich, dass die Demokratische Partei in sich sehr gespalten ist. Es gibt den linken Flügel, es gibt einen sehr konservativen Flügel bei den Demokraten und es gibt keine Leitfigur, wenn man so will. Jedenfalls noch nicht. Das könnte natürlich noch kommen im nächsten Jahr. Ich würde im Übrigen empfehlen, mal J.B. Pritzker, der in Illinois Gouverneur ist, sich genauer anzugucken. Und es gibt schon Leute, die im demokratischen Feld sehr, ich sag mal so, geübt und auch überzeugend auftreten. Aber sie sind eben jeweils nur für einen Flügel repräsentativ. Dasselbe auf der Linken. Bernie Sanders ist nicht wählbar. Also ich denke, dass das ist das Hauptproblem, die Spaltung innerhalb der Demokraten. Ein weiteres Problem, was wir sehen, ist, dass Trump schon dabei ist, zum Beispiel die Briefwahl abzuschaffen. Absentee Ballot. Ballot ist also sehr oft benutzt worden, sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern. Da spielte Covid auch eine Rolle. Aber auch danach war das sehr populär. Wenn man das abschafft, dann werden etliche Leute nicht zur Wahl gehen. Und das bedeutet niedrigere Wahlbeteiligung. Das würde dann möglicherweise den Republikanern Aufwind geben können.
Keine Briefwahl mehr, Ausweispflicht und Wahlrechtsreformen wie in Texas beispielsweise, wo die Wahlkreise neu zugeschnitten werden. Frau Waldschmidt-Nelson, was erwarten Sie denn mit Blick auf die Midterm-Wahlen? Glauben Sie, dass die Demokraten trotz der Situation, die gerade geschildert worden, also die innere Zerrissenheit der Partei und auch die Stärke von Trumps Republikanern, dass die eine Chance haben? Und selbst dann, was würde das bewirken im Kongress?
Ich glaube schon, dass sie eine Chance haben, zumal jetzt bei den Midterm-Wahlen es ja noch nicht nötig ist, wie bei den Präsidentschaftswahlen, wirklich jetzt einen Kandidaten zu haben in der Mitte, der die Partei so zusammenführt. Sondern die Midterm-Wahlen sind ja in allen Gemeinden und Einzelstaaten jeweils vollzogen. Und es ist zwar richtig, dass es inzwischen wirklich viele Vorstöße gibt der gegenwärtigen Regierung, eben das Wahlrecht einzuschränken durch, wie Sie gerade schon sagten, Nachweise der US-Staatsbürgerschaft mit Bildausweis und anderen Dingen, Einschränkung der Briefwahl oder auch zum Beispiel dadurch, dass jetzt das Justizministerium unter Donald Trump laufende Klagen gegen potenziell diskriminierende Wahlbezirksänderungen in einigen Bundesstaaten eingestellt hat. Trotzdem denke ich, dass insbesondere, wenn man es schafft, einfach die Gruppen, die von bestimmten Politiktendenzen der gegenwärtigen Regierung negativ betroffen sind, und dazu zählen eben viele Minderheiten, Gay and Lesbian Communities, auch Frauen, weil ja zum Beispiel auch Forschungsprojekte für Frauengesundheit und andere Dinge eingefroren worden sind oder die ganze Frage des Rechts auf Abtreibung. Wenn es den Demokraten gelingt, genug Wähler an der Basis zu mobilisieren, dann haben sie eine Chance zu gewinnen. Also alle Untersuchungen zeigen inzwischen, dass wenn die Wahlbeteiligung über 65% oder 70% liegt, dass davon die Demokraten profitieren. Wenn die Wahlbeteiligung unter 65% liegt, profitieren davon die Republikaner.
Warten wir es ab, die Midterm-Wahlen sind erst im kommenden Jahr. Wir wollten eine kleine Bilanz ziehen der zweiten Amtszeit von Donald Trump und gucken als Schlussfrage, ganz kurzes Statement von Ihnen drei bitte, nach der Zukunft der US-Demokratie, Herr Berman. Donald Trump wird die amerikanische Demokratie nicht kaputt machen, oder?
Wird die Demokratie nicht kaputt machen, was nicht heißt, es gibt keine Gefahr für die Demokratie gibt. Die eigentliche Gefahr für die Demokratie heute heißt Putin an der Ostseite von Europa. Die gefährdet die Demokratie. Die Ukrainer kämpfen für die europäische Freiheit und wir hoffen, dass sie gewinnen.
Frau Lemke.
Ja, es gibt sicherlich Angriffe auf den Rechtsstaat, aber ich glaube, dass die Demokratie lebendig ist in Amerika und auch wandelbar.
Frau Waldschmidt-Nelson?
Ja, ich würde auch sagen, aus historischer Perspektive, es gab immer wieder Versuche in der Imperial Presidency, das System der Checks and Balances einzuhegen. Und sicherlich hat Donald Trump in diesem Bereich jetzt ein großes Ausmaß erreicht. Aber ich hoffe mal auf die Resilienz des Systems. Und da ich optimistisch bin, hoffe ich, dass es nach der Ära Trump auch wieder zu etwas ruhigerem liberal-demokratischem Fahrwasser in Nordamerika kommt.
Donald Trump und die Demokratie, werden die USA autokratisch regiert? Darüber diskutierten in diesem SWR-Kulturforum Professor Russell Berman, Germanist an der Stanford University in Kalifornien, Professor Dr. Christiane Lemke, Politikwissenschaftlerin an der Universität Hannover und Professor Dr. Britta Waldschmidt-Nelson, Historikerin an der Universität Augsburg. Mein Name ist Klaus Heinrich.